Der Krieg bewegt das Feuilleton. In der Süddeutschen Zeitung gibt Oksana Maltitschuk einen inneren Lagebericht aus der Ukraine. Wir bleiben, schreibt die Germanistin von der Universität Czernowitz nahe der rumänisch-ukrainischen Grenze. Ihre Zeilen klingen rat- und hoffnungslos. Wir sind hier doch in Sicherheit. Außerdem würde meine pflegebedürftige Mutter sowieso nicht flüchten wollen und können. Im Kriegsfall würden wir tun, was man tun kann, Geld und Proviant an die Front schicken oder Tarnnetze flechten oder was weiß ich. In der Taz wird Sascha Filipenko zum Stand der Dinge nach der Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk durch Wladimir Putin befragt. Und der belarussische Autor, der zurzeit weder nach Belarus noch nach Russland reisen kann, weil ihm dort das Gefängnis drohen würde, scheut sich nicht, die Schuldigen in Ost und West zu benennen. Putin riecht Blut wie ein Hai und dehnt sich aus wie Gas. Sein Vorgehen ist der Preis, den Europa und die USA jetzt für ihre Untätigkeiten zahlen müssen. Während der Westen noch diskutiert, handelt er, reißt alles an sich, was er will. Paradoxerweise sind Putins irre Aktionen nachvollziehbarer als das jahrelange Stillhalten des Westens. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sieht der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, auch die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland in Gefahr. Auf der fachlichen Ebene ist etwas gelungen, was in der Politik selten ist. Wir haben das, was uns trennt, zu etwas Verbindendem gemacht. Wir erforschen gemeinsam die Sammlungs- und Verlustgeschichten der vom Zweiten Weltkrieg betroffenen russischen und deutschen Museen, identifizieren verlorene oder verschollene Kulturgüter, restaurieren und untersuchen sie und vermitteln die Ergebnisse und die Geschichten dieser Objekte durch Ausstellungen Hunderttausenden von Bürgern. In der SZ gibt sich Nils Minkmar einer besonderen Form der Literaturkritik hin und stellt dabei fest, warum im immensen Budget der Pandemiebekämpfung nicht das Honorar für Lektoren zu finden ist, die Amtsschreiben in eine respektvolle deutsche Sprache übersetzen, bleibt überaus rätselhaft. Minkmar liefert natürlich Beispiele aus der Sprache des Amtsschimmels, etwa vom Leiter des Gesundheitsamtes in Köln. Ich habe die Möglichkeit, die oben genannten Maßnahmen mit Zwangsmitteln Ihnen gegenüber durchzusetzen, wenn Sie nicht freiwillig bereit sind, diese einzuhalten. Ich habe zunächst noch davon abgesehen, Ihnen diese Zwangsmittel anzudrohen, da Sie sich kooperativ und verständig gezeigt haben. Diese Zeilen wurden braven Bürgern geschickt, die nur den Fehler begangen hatten, sich mit dem lebensgefährlichen Virus zu infizieren, und Minkmar stöhnt: Es steht dort an keiner Stelle dieser schöne Satz: Wir wünschen Ihnen eine gute Besserung. Nicht: Hier finden Sie Hilfe. Nicht: Danke, dass Sie mithelfen, die Pandemie einzudämmen. Und so lautet das Urteil des Kritikers zur Gesundheitsamtsprosa: Diese Sprache ohne Herz und Verstand schließt nicht nur all jene aus, die im Deutschen nicht so sicher sind, sowie all jene, die nicht regelmäßig mit Amts- und Juristendeutsch zu tun haben. Sie ent- und befremdet auch die Gutwilligen. Und so führt sie zu einem Unbehagen nicht nur an der Bürokratie, sondern am Ende an der Demokratie. So soll diese Kulturpresseschau aber nicht enden. Wir finden unsere letzten Sätze in der Neuen Zürcher Zeitung. Unter der Überschrift Dramolett und Omelett wird hier eine kulinarische Spurensuche betrieben. Ausgerechnet Harald Schmidt hat in die Suppentöpfe von Thomas Bernhard geguckt und das in Buchform gebracht. Was lustig klingt und bizarr zugleich. Etwa so wie das Fazit von Paul Jandl nach der Lektüre. Zu vermuten allerdings bleibt, dass in Bernhards Leben Frittatensuppe, Tafelspitz, Leberbunkel und Kanarisoße eine wichtigere Rolle gespielt haben als die Frauen.